Wir machen heute weiter in unserer Predigtreihe im Lukas-Evangelium in Kapitel 16. Und ich knüpfe heute an die Predigt von Harry über den ungerechten Verwalter vom letzten Sonntag an. Heute sozusagen Teil 2. Und dieser ganze Abschnitt, der soll uns dazu bringen, sorgfältig über unsere Einstellung zu Geld und zu Besitz nachzudenken. Wir haben vergangenen Sonntag gehört, dass eine große Versuchung darin liegt, alles am Irdischen, am Sichtbaren auszurichten. Und in der heutigen Predigt liegt der Schwerpunkt auf der treuen Verwaltung der Dinge, die uns Gott einfach anvertraut hat oder noch anvertrauen wird. Ihr kennt sicher das Wort Unrecht gut gedeiht nicht. Und das ist tatsächlich ein Bibelwort. Das steht in Sprüche 10, Vers 2. Unrecht gut gedeiht nicht. Geld zu unterschlagen oder durch Betrug zu Reichtum zu kommen, ist vielleicht ein gutes Drehbuch für einen spannenden Wirtschaftskrimi. Aber in der Realität sieht es doch anders aus. Denn unrechtmäßig erworbener Besitz oder Reichtum bringt auf Dauer keinen Segen. Im Gegenteil, führt oft zu großen Problemen. Und wenn wir uns umschauen, müssen wir sagen, dass leider Begriffe wie Ehrlichkeit oder Rechtschaffenheit im Umgang mit Besitz und Reichtum heute immer weniger Wert haben. Ein ganz bekanntes Beispiel aus der deutschen Wirtschaft für Veruntreuung ist der Fall von Wirecard. Wirecard, den Namen kennt ihr sicher, ging durch alle Nachrichten, war einst ein börsenorientiertes Unternehmen, das 2020 in einen ganz massiven Finanzskandal verwickelt worden ist. Was war passiert? Die Führungskräfte des Unternehmens hatten die Finanzen manipuliert und ihre Posten missbraucht, um persönlichen Gewinn zu erzielen. Das hat letztendlich dann zum Zusammenbruch des Unternehmens und zu erheblichen Verlusten von Aktionären und Mitarbeitern geführt. Ähnlich wie der untreue Verwalter, von dem wir letzte Woche gehört haben, haben die Verantwortlichen bei Wirecard ihre Macht und ihre Verantwortung missbraucht, was dann letztendlich erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte hatte. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, was es bedeutet, wenn du dein ganzes Leben damit verbringst, die Karrierekleider hochzuklettern und nur am Ende festzustellen, dass du auf der falschen Seite hochgegangen bist? Wir häufen gerade in westlichen Ländern, wir häufen immer mehr Reichtum an, nur um am Ende unseres Lebens zu erkennen, dass wir in Wirklichkeit arme Menschen sind. Am Ende des Lebens wird die Erkenntnis, dass man seine Macht, Verantwortung missbraucht hat und nun die Konsequenzen vor einem ewigen Richter tragen muss, für viele ein Schrecken sein. Ich lese uns die Stelle aus Lukas 16 ab Vers 10 bis 15. Und da steht, Jesus spricht, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen, denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Gräuel vor Gott. Erinnern wir uns, was zuvor geschah. Jesus nutzte das Gleichnis vom untreuen Verwalter, um seinen Zuhörern eine ganz wichtige Lektion beizubringen. Er wollte verdeutlichen, dass Gottes Perspektive auf Reichtum oft völlig anders ist als unsere eigene. Wenn wir wirklich reich sein wollen, brauchen wir also Gottes Perspektive auf die Bedeutung von Reichtum und Geld. Das Gleichnis vom untreuen Verwalter, und Harry ist letzte Woche darauf eingegangen, hat schon viele Auslegern viel Kopfzerbrechen bereitet. Sie nennen es sogar das schwierigste Gleichnis im Lukas-Evangelium, denn scheinbar lobt Jesus einen Betrüger. Aber bei genauerem Hinsehen haben wir auch letzte Woche gesehen, dass Jesus nicht die schlechten Taten des Verwalters gelobt hat, sondern seine Klugheit, eine jetzige Chance zu nutzen, um für seine unvermeidlichen Folgen der Entlassung vorzusorgen. Jesus nennt den Mann in Vers 8 ungerecht und damit verurteilt er seine falschen Wege. Er sagt, dass wir aber von diesem betrügerischen Menschen eine wichtige Lektion lernen können. Er sagt auch, dieser Mann war klüger als viele Kinder des Lichts, weil er vorausschaute, weil er erkannte, was auf ihn zukommt. Er nutzte dann die ihm anvertrauten Mittel, solange er noch konnte, um sich auf diese Zukunft vorzubereiten. Und die Lehre für uns daraus war, dass ein treuer Verwalter das ihm anvertraute Gut seines Meisters klug nutzt, um wahre Reichtümer für die Ewigkeit zu schaffen. Jesus erklärt, dass es einen Weg gibt, wie man Reichtümer anhäufen kann, indem man die Mittel und Gaben, die Gott uns anvertraut, weise in Dinge investiert, die für die Ewigkeit von Bedeutung sind. In Vers 10 steht, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Jesus ermahnt uns also in diesem Vers, wie wichtig es ist, treu in dem zu sein, bei dem, was wir tun. Ob es etwas Großes ist, wie vielleicht unsere Bibeltage, die im Juli vor uns stehen, oder etwas Kleines, wie ein kleiner Dienst in der Gemeinde oder jemand einfach eine Ermutigung zuzusprechen. Er fordert uns auf, eben nicht wie der ungerechte Verwalter im Gleichnis zu handeln, sondern ehrlich und verantwortungsbewusst mit den uns anvertrauten Mitteln oder auch Gaben umzugehen. Jesus betont, dass jeder eines Tages Rechenschaft ablegen muss und daher auch in finanziellen Angelegenheiten treu und gerecht sein sollte. Jesus gibt uns heute in dem Abschnitt 4 Lehren mit, und wenn wir sie beherzigen, helfen sie uns, ewige Schätze zu sammeln. Die erste Lehre geht über die richtige Verwaltung der Güter. Gott besitzt es, ich verwalte es. Seine Worte erinnern uns daran, dass Gott alles besitzt und wir nur Verwalter dessen sind, was er uns anvertraut hat. Wir sind Verwalter unserer Zeit, unserer Fähigkeiten, unserer Besitztümer und auch unseres Geldes. Ein Diener, Haushalter oder auch Verwalter zur Zeit Jesu, war dafür verantwortlich, den Besitz seines Meisters oder Eigentümers zu verwalten, ohne selbst der Eigentümer zu sein. Er kümmerte sich um die täglichen Arbeiten, die Finanzen, die Organisation des Haushalts oder auch der Güter. Und dabei musste er sicherstellen, dass alles reibungslos funktionierte und die Interessen seines Meisters, seines Herrn gewahrt blieben. Der Verwalter handelte also im Auftrag und zum Wohl seines Meisters, ohne selbst jemals Anspruch auf den Besitz erheben zu können. Aber wenn ein Verwalter anfängt, sich wie der Eigentümer zu verhalten und die Mittel des Eigentümers für seine eigenen Zwecke verwendet, anstatt sie zum Nutzen des Eigentümers einzusetzen, dann handelt er, so sagt uns die Schrift, ungerecht und eben nicht treu. Und dieses Prinzip der Verwaltung ist ein grundlegendes Konzept in unserem christlichen Leben. Wenn wir uns nach dieser guten Verwalterschaft ausrichten, dann beeinflusst das unser Leben radikal. Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 2 etwas ganz Grundlegendes zu uns. Nur ein Satz, der hat es aber in sich. Und er sagt, nun erwartet man von einem Haushalter, dass er treu ist. Mehr nicht. Von da geht alles los. Treue Verwaltung. Und um als Verwalter von Gottes Haushalt treu und zuverlässig zu sein, musst du dir jederzeit bewusst sein, dass dein Geld, was du zur Verfügung hast, du nicht besitzt. Es gehört Gott. Du besitzt dein Auto nicht. Es gehört Gott. Du besitzt auch dein Haus nicht. Es gehört Gott. Und letztendlich, du besitzt nicht einmal dein eigenes Leben. Es gehört Gott. Und wenn wir aber Gottes Absichten für unser Leben ignorieren und so leben, als ob alles, was wir besitzen, uns gehört, missbrauchen wir unsere Verantwortung, das zu verwalten, was Gott uns gegeben hat. Wenn wir all das, was wir besitzen, für unsere eigenen Zwecke verwenden, handeln wir untreu, so sagt die Schrift. Ich möchte das ganz konkret am Prinzip des Gebens jetzt verdeutlichen. Ihr habt sicher alle schon gehört, oder die meisten von uns, dass man, wenn man Christ ist, den Zehnten geben soll. Das gründet sich an einer Aufforderung im Alten Testament an die Israeliten, zum Beispiel im 3. Mose Kapitel 27 oder auch in Maleachi Kapitel 3 Vers 10. Da steht eine große Verheißung, und zwar steht da, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Tempel ist. Und stellt mich doch damit auf die Probe, spricht Jahwe, der allmächtige Gott, ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffnen und euch mit Segen überschütten werde. Aus diesem Vers hat sich die Vorstellung bei uns Christen ergeben, 10% müssen wir von unserem Gehalt geben für den Herrn. Das ist gut. Darf ich dich heute Morgen fragen, ob du dich daran hältst? Vom Brutto oder vom Netto? Nach allen Ausgaben oder davor? Der Zehnte zum Gesetz für Gemeindeglieder zu machen, halte ich persönlich für höchst problematisch. Denn ich glaube, nur den Zehnten zu geben und den Rest für sich zu behalten, das ist völlig falsch. Da liegen wir falsch. Das Konzept des Zehnten hat nämlich zu einer irrigen Vorstellung geführt. Ich gebe 10% Gott und der Rest, der steht mir zur freien Verfügung. Damit kann ich leben. Viele Prediger ermutigen dazu, 10% ihres Einkommens zu spenden. Sie glauben, wenn ich das predige, dann steigen die Einnahmen in der Gemeinde und dann können wir viel mehr für die Arbeit vom Herrn tun. Aber das Konzept geht nicht auf, denn es ist nicht neutestamentlich biblisch. 100% von dem, was du besitzt, gehört dem Herrn. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Der Standard des Neuen Testaments für das Geben ist nicht 10%, sondern nach 1. Korinther 16, Vers 2 gilt Folgendes. An jedem ersten Tag der Woche lege ein, jeder von euch bei sich etwas... Entschuldigung, nochmal von vorne. An jedem ersten Tag der Woche lege ein, jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist. So viel ihm möglich ist. Erinnert euch an die arme Witwe aus dem Gleichnis, was Friedemann in der Einleitung vorgelesen hat. Unter dem Gesetz waren 10% erforderlich, aber unter der Gnade gilt es nicht mehr. Frag dich mal selbst, wie viel ist dir möglich? Und bei dieser Frage sollten die Ziele des Herrn im Vordergrund deiner Entscheidungen stehen. Was du für ihn geben kannst und nicht, was du für dich brauchst, um deine eigenen Ziele oder Bedürfnisse zu erfüllen. Verwalte doch das, was er dir anvertraut hat, stets in seinem Sinn. Aber wenn du jetzt denkst, ja und was bleibt da noch für mich? Du musst keine Angst haben, dass der Herr möchte, dass du dich selbst kasteist. Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief 6, Vers 17: Ermahne die, die in dieser Welt reich sind, dass sie nicht überheblich sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum setzen sollen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich zum Genuss gibt. Stell dir das vor. Er gibt uns also aus all seiner Fülle viele materielle Segnungen, um sie auch zu nehmen und zu genießen. Aber gleichzeitig möchte er auch, dass wir uns darauf konzentrieren, ein solides Fundament für das Reich Gottes zu legen. Wie? Ja, indem wir einfach großzügig sind mit allem, was wir haben. Und ich meine nicht nur das Geld. Und bereitwillig das teilen, was wir von ihm empfangen. Auch unsere Gaben. Alles. Und was passiert dann? Dadurch sammeln wir Schätze. Und zwar in seinem ewigen Reich, die Bestand haben, wo Rost und Motten sie eben nicht zerfressen. Spontan und impulsiv zu geben, ohne jetzt an die Auswirkungen für mich persönlich zu denken, das macht uns auch zu einem treuen Verwalter. Ein treuer Verwalter handelt aber stets mit Blick auf die Ewigkeit. Kommen wir zur zweiten wichtigen Lehre für uns aus diesem Text. Die Lehre der Rechenschaftspflicht. Bedenke, eines Tages musst du Gott Rechenschaft über deine Verwaltung ablegen. Jeder Geschäftsmann weiß, dass mindestens einmal im Jahr die Bücher überprüft werden, um zu sehen, wie die Geschäfte laufen. Wenn das Geschäft für den Eigentümer Gewinn erwirtschaftet hat, dann gibt es eine Provision. Im besten Fall sogar eine Gehaltserhöhung für den Manager. Aber wenn der Manager jetzt anfängt und Gewinne abschöpft, also veruntreut, und seinen eigenen ausschweifenden Lebensstil damit finanziert, sich nicht mehr um die Geschäfte kümmert, weil er hat ja so ein gutes Leben und dann läuft es plötzlich schlecht, dann wird er Schwierigkeiten bekommen. So ist also auch die Verantwortung ein grundlegender Bestandteil von Management. Denn ein guter Manager, Verwalter, muss den Zweck des Eigentümers für dessen Geschäft verstehen. Sonst kann er dieses Geschäft nicht gut führen. Und in der Regel besteht so ein Geschäft immer darin, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Aber was ist der Zweck unseres Herrn, unseres Eigentümers? Ich möchte das an zwei grundlegenden Aufträgen Gottes an uns, an seine Kinder festmachen. Zuerst aus 1. Mose 1, Vers 28. Und da steht: Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und dann aus 1. Mose 2, Vers 15: Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre. Was ist daraus geworden? Wir wissen alle, dass der Mensch als Verwalter an Gottes Schöpfung völlig versagt hat. Wir sind hinsichtlich der Bewahrung der Schöpfung weder im Geringen noch im Großen treu gewesen. Wir haben völlig versagt. Wie treu sind wir im zweiten großen Auftrag unseres Herrn an uns? Matthäus 28, Vers 19 bis 20. Ihr kennt ihn alle gut. Jesus sagt: Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wenn ich ehrlich bin, müssen wir zugeben, dass wir auch in diesem Auftrag nicht immer treu sind. Und Jesus erklärt uns hier in unserem Text, in Vers 11 bis 13, warum das so ist. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann die wahren Güter anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu seid, wer wird euch dann euer eigenes Gut geben? Kein Diener kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Harry hat es letzte Woche schon erklärt, Mammon ist ein Begriff aus dem Aramäischen und Jesus verwendet ihn, um Reichtum oder materiellen Besitz zu beschreiben, der einem zum Götzen geworden ist und dich von der Welt, von der geistlichen Welt ablenkt. Mammon ist einfach ein Götze in deinem Leben. Und wenn dieser Mammon ungerecht von Jesus genannt wird, meint Jesus, das Geld, was die Menschen für weltliche Zwecke, für sündige Ziele nutzen, dann ist es ungerecht noch. Aber Gläubige sollen ihr Hab und Gut, ihr Geld auch für das Reich Gottes verwenden, um sich damit ewigen Lohn zu verdienen. Wir wissen alle, wenn wir sterben, das letzte Hemd hat keine Taschen. Unser irdischer Reichtum wird uns nicht mehr von Nutzen sein. Aber wenn du dir ewige Reichtümer erkauft hast, bleiben diese auch in Ewigkeit. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, ab Vers 17, unsere ganze Not, die schnell vorübergehend und leicht ist, bringt uns eine unermesslich große und ewige Herrlichkeit ein. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare vergeht, das Unsichtbare aber bleibt ewig. Jeder von uns muss sich also die ernste Frage stellen. Verwalte ich die Mittel, die Gott mir anvertraut hat, so, dass ich eines Tages guten Gewissens Rechenschaft darüber ablegen kann? Was hast du mit den Geschwistern gemacht, die dir anvertraut worden sind? Was hast du mit deinen Kindern gemacht, die dir anvertraut worden sind? Was hast du mit Menschen gemacht, die dir anvertraut worden sind? Deinen Arbeitskollegen, deinen Nachbarn, deinen Freunden oder bei einem Gespräch im Einkaufsladen? Hast du sie mit dem Blick Gottes auf ihr Leben vertraut gemacht? Trage ich mit allem, was ich tue, zur Verherrlichung Gottes bei, mit allen Mitteln, die er mir gegeben hat? Unser Herr, Gott, unser Vater ist ein großzügiger, gnädiger Gott, der uns nicht nur die Grundbedürfnisse, die wir haben, nicht nur dafür gibt, sondern auch weit darüber hinaus. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist auch nichts Falsches daran, das, was er uns gibt, was er uns zum Leben schenkt, auch zu genießen. Aber der Schwerpunkt unseres Lebens sollte eben nicht auf diesem Genießen liegen. Er gönnt uns was. Er ist kein geiziger, unbarmherziger Herr, der uns nichts gönnt. Wir wissen das, im Gegenteil. Aber wenn wir treue Verwaltung und die sich daraus ergebende Rechenschaftspflicht vor ihm richtig verstehen, dann konzentrieren wir uns nicht mehr auf unseren finanziellen Erfolg oder unseren persönlichen Vorteile oder unsere Stellung vor den Menschen in der Welt. Stattdessen legen wir unseren Fokus auf den Erfolg Gottes, auf seinen Auftrag für uns alle als seine Jünger. Wir finden aber im Text noch eine dritte Lehre für uns. Und zwar die Lehre darüber, wie man wahre Schätze im Himmel sammelt. Vers 10 und 11. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Jesus beschreibt in den Sätzen 10 bis 12 drei Gegensätze, die alle auf dasselbe hinauslaufen. Er stellt dem Zeitlichen, das vergeht, das Ewige gegenüber. Und wir sollen und können aus diesen drei Gegensätzen lernen, wie man Schätze im Himmel sammelt. In Vers 10 erklärt er, dass Treue in kleinen Dingen ein Anzeichen ist für Treue in größeren Angelegenheiten. Vers 11 unterstreicht, dass Treue im Umgang mit Geld eine Voraussetzung für geistliche Verantwortung ist. Und Vers 12 macht deutlich, dass man treu mit dem Besitz anderer umgehen sollte, um für größere geistliche Aufgaben und auch für größere Segnungen vorbereitet zu sein. Jesus zeigt uns in diesen Versen, dass all das, was sich auf zeitlich begrenzte Mittel oder auch Geld bezieht, letztlich von ihm kommt, ihm gehört. Und im Gegensatz dazu ruft er uns auf, ewige Schätze im Himmel zu sammeln, die einmal uns dann gehören werden. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Matthäus 6. Jesus betont hier, dass ein treuer Verwalter sich auf diese ewigen Reichtümer konzentriert, anstatt sich nur um Vergängliches, Weltliches zu kümmern. Geld ist manchmal für uns so wichtig, auch für mich, das gebe ich zu. Aber für unseren Herrn, für Gott ist es völlig irrelevant. Er braucht kein Geld. Wir können das sehen an einer Begebenheit aus Matthäus 17. Das würde ich uns kurz vorlesen, ab Vers 24. Als Jesus und seine Jünger nach Kapernaum kamen, gingen die Männer, die die Tempelsteuer einzogen, zu Petrus und fragten: Zahlt euer Meister die Tempelsteuer nicht? Doch, antwortete Petrus. Als er ins Haus kam, sprach Jesus ihn an: Was meinst du, Simon, von wem nehmen die Könige der Erde Zölle oder Steuern? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Von den Fremden, antwortete Petrus. Jesus sagte zu ihm: So sind die Söhne frei. Aber damit wir keinen Anstoß geben, geh an den See, wirf die Angel aus und den ersten Fisch, den du herausziehst, nimm, und wenn du seinen Mund öffnest, wirst du eine Münze finden. Die nimm und gib ihnen für mich und für dich. Also ich finde, das ist wunderbar. Geld für dich, für die Gemeinde, wird rechtzeitig da sein, wenn es der Herr so beschließt. Geh hin, fang diesen Fisch, nimm die Münze und zahl's. Und so wird der Herr auch dich versorgen, wenn du denkst, du hast Mangel. Geld ist für Gott, dem sowieso alles gehört, überhaupt nicht von Bedeutung. Es ist so schwer, diese Perspektive einzunehmen. Für uns Gläubige ist dieses Geld, und deswegen wird es auch von Jesus immer wieder erwähnt, eine entscheidende Prüfung, in der dich Gott testet, um zu sehen, ob du mit wahren Reichtümern, nämlich mit Seelen, umgehen kannst, verantwortungsvoll. Wenn wir also treu in dieser für Gott kleinen Sache, treu mit Geld umgehen, dass er dir für seine Zwecke gibt, dann wird er dir auch mehr anvertrauen. Seelen für die Ewigkeit. Du kannst zu 100% sicher sein, dass du mit deinem Tod all das Geld verlierst, was du hier auf Erden angespart hast. Aber als Kind Gottes, und das ist eine wunderbare Hoffnung, darfst du zu 100% sicher sein, dass du alle Belohnungen erhalten wirst, die du dir im Himmel sammelst. Und doch, wenn wir ehrlich sind, legen wir oder viele Gläubige oft großen Wert darauf, Geld, Wohlstand hier auf der Erde anzuhäufen. Der Puritaner Thomas Adams sagte einmal einen Satz, den ich euch nicht vorenthalten möchte: Sich von dem zu trennen, was wir nicht behalten können, um das zu bekommen, was wir nicht verlieren können, das ist ein gutes Geschäft. Sich von dem zu trennen, was wir eh nicht behalten können, um das zu bekommen, das wir nie mehr verlieren können, das ist ein gutes Geschäft. Reichtum, hat er dann noch gesagt, kann uns nichts nützen, es sei denn, er hilft uns auf dem Weg zum Himmel. Kommen wir zur vierten und zur letzten Lehre im Text. Gott oder der Mammon, wähle deinen Meister. Vers 13. Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus stellt uns mit diesem Vers vor einer Entscheidung und fragt dich heute Morgen, wem willst du dienen? Wem? Gott oder dem Geld? Und alles, was mit diesem Geld zusammenhängt. Beides zusammen, sagt er, geht nicht. Du musst also eine grundlegende Entscheidung über die Wahl deines Meisters in deinem Leben treffen. Der ungerechte Verwalter, der lebte nur für das Geld. Die Jünger Jesu aber sollen Gott dienen. Und wir alle wissen, wenn wir ganz ehrlich sind, es ist eine Täuschung zu denken, dass man Geld besitzen kann. Entweder das Geld besitzt dich oder Gott besitzt dich. Es gibt nur zwei von diesen Möglichkeiten. Viele von uns denken, da gibt es schon so einen Mittelweg. Ich kann doch hauptsächlich Gott dienen, aber ich kann doch auch im Leben mir was erarbeiten, hinterlegen, Reichtum. Ich setze ihn doch danach für Gott ein. Ich sage auch oft, wenn, wie in Thessalonicher, es Brüder dann gibt plötzlich, die sagen, Gott wird mich schon versorgen. Wer versorgt dich denn? Das sind doch die Menschen, die auf die Arbeit gehen. Also arbeite auch, so ermahnt ja Paulus die Thessalonicher. Aber bei Gott ist das überhaupt nicht so. Das ist reines menschliches Denken. Er braucht überhaupt keinen Reichtum. Er kann mit ganz viel armen Leuten Großes machen. Er sorgt nämlich dafür, dass die Mittel dann auch da sind. Das müssen wir verinnerlichen, das müssen wir verstehen. Es ist einfach traurig, wenn Menschen, die behaupten, ich bin ein Diener Christi, so viel Wert auf Reichtum legen und den auch noch nach außen hin so zeigen. Denkt an die großen Kirchen in den USA, wo es heißt, es ist ein großer Segen, du bist bei Gott gut angesehen, wenn du Reichtum hast, und wenn du kein Reichtum hast, dann bist du ein Sünder. Es ist traurig. Erinnert ihr euch noch um den Skandal, um den Limburger Bischof Franz Peter Debatz van Elst? Da hatten wir das auch. Das war im Jahr 2013, da gab es Schlagzeilen, weil die Kosten für den Bau dieses Bischofssitzes 31 Millionen Euro gekostet hat. Das war ja eigentlich sein Wohnhaus. Das waren sehr luxuriöse Ausgaben, teures Bad und aufwendige Inneneinrichtung, das hat in Deutschland zu einer großen Empörung geführt. Es wurde auch gemunkelt, dass sogar goldene Wasserhähne eingebaut wurden, das weiß aber keiner so richtig. Aber was ist passiert? Dieser Skandal, der führte zu seinem Rücktritt, aber auch zu Spott und Hohn in der Öffentlichkeit. Denn viele, die haben nur noch abgewunken über die Kirche und sind aus der Kirche ausgetreten. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn wir versuchen, Gott und dem Mammon zu dienen. Es finden sich aber auch andere Beispiele in der Kirchengeschichte von Menschen, die nur dem Herrn gedient haben, ausschließlich. Und was das für einen Eindruck auf ihr Umfeld gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon das Buch gelesen habt. Das war Johannes Calvin. Es ist ein sehr interessantes Buch und ich möchte euch einen kleinen Ausschnitt aus diesem Buch lesen. Und da steht, 1539 ging der katholische Kardinal Sadolet inkognito durch Genf. Sein Ziel war es, die Stadt zurück in die katholische Kirche zu holen. Um zu verstehen, wieso sich die Leute vom katholischen Glauben abwendeten, wollte er einen Blick auf den berühmten protestantischen Reformator Johannes Calvin werfen. Er stand also vor einem einfachen Haus in der Rue de Chanvan und stellte sich folgende Frage. Lebte der berühmte Calvin in diesem kleinen Haus? Kaum zu glauben. Selbst die Bischöfe von Rom lebten damals in Villen, umgeben von Reichtum und Dienern. Erzbischöfe und Kardinäle, denkt an den Debatz von Elz, lebten wie die Könige in Palästen. Sadolet klopfte an und war verblüfft, als Calvin selbst, gekleidet in ein schlichtes, schwarzes Gewand, die Tür öffnete. Wo waren die Diener? Hier war der berühmteste Mann der ganzen protestantischen Kirche, der in einem einfachen Haus lebte und selbst die Tür öffnete. Als Calvin starb, sagte Papst Pius IV. Über ihn, die Stärke dieses Ketzers kam daher, dass Geld für ihn nichts bedeutete. Die Stärke dieses Ketzers kam daher, dass Geld für ihn nichts bedeutete. Was bedeutet dir Geld? Was bedeutet dir dein Geld? Kommen wir zum Schluss. Vers 14. Das alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten ihn. Die Reaktion der geldliebenden Pharisäer auf Jesu Kritik an ihrer Geldgier zeigt, wie viele Reiche zu allen Zeiten den Ernst der Lage nicht erkannt haben. Und Jesus antwortet den Pharisäern, die mit Spott und Hohn antworteten, in Vers 15 in aller Schärfe: Ihr seid es, die sich selbst vor den Menschen als gerecht hinstellen, Gott aber kennt eure Herzen. Denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das Geld, ist ein Gräuel vor Gott. Jesus wirft ihnen in Matthäus 23 Folgendes vor: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid wie getünchte Gräber, die außen schön erscheinen, innen aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. An dem Vers müssen wir uns auch heute messen lassen. Wer sich vor Menschen als gerecht hinstellt, wer Menschen zum Maßstab macht, wer dafür lebt, vor Menschen groß zu sein und nicht vor Gott, der muss eines wissen: Gott sieht das Herz an. Bei denen, die groß vor Menschen sein möchten, wird er wenig Glaube finden. Was unter den Menschen groß ist, das, was für sie zählt, das ist ein Gräuel vor Gott. Uns muss klar sein, wenn ich mein Leben vor den Menschen führe, in aller Pracht und Herrlichkeit, dann führe ich es nicht vor Gott. Die Pharisäer, die wollten groß erscheinen. Und das kann uns auch als Gläubige passieren. Und dann sollten uns die Worte Jesu heute zum Nachdenken bringen, wirklich zum Nachdenken. Wenn du aber dein Leben für Gott lebst und nicht für Menschen, dann werden sie auch, wie damals bei Calvin oder anderen Glaubenshelden, in deinem Leben etwas sehen, was von Gott und für Gott spricht. Deshalb prüfen wir uns selbst. Was ist unser Lebensziel? Nach was streben wir? Ist es die Ehre der Menschen? Ist es das Geld? Ist es ein schönes Leben? Falls ja, dann sollte jeder wissen, dass wir dann nicht die Ehre Gottes haben können. Oder ist es dir wichtiger, dass Gott alle Ehre in deinem Leben bekommt? Falls das in deinem Leben so ist, dann freu dich, denn dann wird er auch dich ehren. Johannes 12, Vers 26. Jesus spricht: Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Die Frage an uns heute Morgen ist: Werden wir Gott glauben und im Glauben an seine Versprechen leben? Wollen wir den vergänglichen Reichtum, an dem wir vielleicht noch kleben, aufgeben? Wir werden ihn sowieso verlieren. Und wollen wir uns nicht lieber uns, alles was wir haben, in sein Reich investieren? Dann haben wir sein Versprechen, dass wir ewige Reichtümer erben werden, die wir niemals verlieren. Amen.